Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ja, wenn wir heute Abend wieder auf das Wort Gottes hören wollen, dann tun wir das doch in dem Glauben, in der einfältigen und ernsten Erwartung, dass unser erhöhter Herr Jesus durch sein Wort auch heute noch in Kraft zu uns spricht. Dass sein Wort die geistliche Speise ist, die uns stärkt, die uns ernährt, die uns die Kraft gibt, ihm nachzufolgen. Und wir wollen von dem Herrn alles erwarten, auch am heutigen Abend. Dann wird auch sein Segen nicht ausbleiben. Denn sein Wort ist Geist und Leben und die Worte des Herrn, das sind Worte, die in der Kraft des Heiligen Geistes wirksam sein wollen an unseren Herzen. Wir haben gestern Abend begonnen, den ersten Thessalonicherbrief auszulegen und hatten nach einer Einführung das erste Kapitel mit uns betrachtet, haben dort gesehen, wie der Apostel in liebevoller Besorgnis um diese junge, frisch entstandene Gemeinde ihnen schreibt, weil er persönlich nicht kommen kann aus Korinth, schreibt wenige Wochen oder Monate, nachdem er dort war und evangelisieren durfte und diese Gemeinde entstehen durfte, inmitten großer Verfolgung und Bedrängnis. Und wir haben auch gesehen, dass der Apostel die Sorge hatte, ob diese jungen Gläubigen nicht durch die massive Bedrohung durch ihre heidnische Umwelt angefochten wären und vielleicht im Glauben zurückgegangen wären, vielleicht ein Stück wirklich auch ins Wanken gekommen wären durch die Leiden, die sie getroffen hatten. Und wir sehen das dann nachher noch. Er hatte Timotheus gesandt, um Nachricht zu bekommen, wie es den Thessalonichern ging. Und er war erleichtert, dass sie doch im Glauben standgehalten hatten. Und er hat auch erwähnt, das mutige Glaubenszeugnis, das die jungen Gläubigen abgelegt hatten in ihrer heidnischen Umwelt, das durch diese Verbindungen dieser Handels- und Hafenstadt in dem ganzen Großraum in Griechenland überall ihr Glaube verkündigt wurde, dass sie sich bekehrt hatten von den toten Götzen zu dem lebendigen und wahren Gott, um diesem Gott jetzt zu dienen. Und dass sie auch den Herrn Jesus aus dem Himmel erwarteten, der sie von dem kommenden Zorngericht Gottes erretten sollte. Das war das, was in dem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes geschrieben steht und was wir gestern miteinander betrachten durften. Heute werden wir mit Gottes Hilfe versuchen, das zweite und das dritte Kapitel durchzuarbeiten. Das wird ja vielleicht etwas streng werden, aber ich denke, es wird möglich sein. Wir haben ja schon gesehen, der erste Teil des ersten Thessalonicher Briefes ist eher ermunternder Art, seelsorgerlicher Art. Und jetzt, nachdem er auf die Situation der Thessalonicher eingegangen war, in Kapitel 2 und 3 finden wir, dass Paulus auf seine eigene Herzenshaltung gegenüber den Thessalonichern eingeht, dass er erwähnt, wie er unter ihnen gedient hat am Wort, wie er das Wort verkündigt hat in Lauterkeit und dass er ihnen auch aufzeigt, wie eigentlich ein Diener Gottes dienen und leben sollte zur Ehre seines Herrn. Und das war sicher ein zweifacher Zweck. Er wollte die Ältesten, die verantwortlichen Brüder, die ja schon auch in dieser Gemeinde begonnen hatten zu dienen, ermutigen und durch sein Vorbild unterweisen, wie eigentlich auch Hirtendienst, Ältestendienst, Verkündigungsdienst in der Gemeinde Gottes getan werden sollte. Und zum anderen wollte Paulus auch ihnen Maßstäbe an die Hand geben, wie sie den echten geistlichen Dienst unterscheiden konnten von allerlei falschen Lehrern und falschen Hirten, die auch in den Gemeinden schon aufgetaucht waren. Wir wissen ja aus dem ebenfalls frühen Galaterbrief, dass es da Irrlehrer gab, die zum Beispiel gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet werden zu können. Und dass da also verschiedene auch kamen, auch später bei den Korinthern, die hatten den Anschein, beeindruckende, rhetorisch geschulte Prediger des Evangeliums zu sein, aber in Wirklichkeit haben sie diese jungen Gläubigen verführt und unter ihren eigenen Einfluss bringen wollen. Und so zeigt er auch in diesen Abschnitten Kriterien, Maßstäbe, wie wir echten geistlichen Dienst von gefälschtem geistlichem Dienst unterscheiden können. Ich lese die ersten Verse aus dem zweiten Kapitel. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Es hätte ja sein können, und vielleicht war es auch so, dass es da auch Verleumder gab, Menschen, die dem Paulus vorgeworfen hatten, ja, jetzt hat er die ganzen Leute hier aufgemischt und aufgepulvert mit seinen Predigten, und jetzt ist er weggegangen und jetzt sind sie alleine mit ihrer Verfolgung. Das ist auch so einer von diesen windigen Leuten, die bloß den anderen was erzählen und selber machen sie womöglich noch das dicke Geld damit. Ja? Das waren die Griechen, die Heiden ja durchaus gewöhnt, übrigens auch die Juden. Ja, da gab es manche windige Wanderprediger, die ihr Geld mit ihrer Rhetorik machten, die die Leute ausgenommen haben, die den Leuten irgendwelche Geschichten erzählt haben, um sie zu beeindrucken. Und das ist ja heute auch nicht anders. Ja, also diese Dinge mögen vielleicht im Hintergrund gewesen sein, dass Paulus hier deutlich macht, schaut mal her, ich bin verfolgt worden und habe gelitten in Philippi. Wir wissen, er war im Gefängnis ausgepeitscht, mit blutendem, wundem Rücken in den Block gesperrt. Und es wäre nur menschlich naheliegend gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, Paulus, wenn das so aussieht, dann wollen wir doch das nächste Mal die Evangeliumsverkündigung ein bisschen sachter angehen. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Botschaft nicht ein bisschen anders formulieren können, damit da keine solchen gewaltsamen Reaktionen kommen. Oder vielleicht hätte er sagen können, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Erholungszeit. Ja, ich muss erstmal den Schock und die Krise überwinden, bevor ich wieder anfangen kann, das Evangelium zu verkündigen. Er wusste ja, wenn ich das nächste Mal den Mund aufmache, kann es mir passieren, dass es mir noch schlimmer geht, wie in Philippi. Das war ja realistisch. Und doch hat er, weil er ein Mann Gottes war, ein Mann, der nicht auf seine eigenen Interessen achtete, sondern wirklich das brennende Verlangen hatte, verlorenen, gottfernen Menschen die Botschaft von der Rettung zu bringen. Er war bereit, wieder zu leiden. Er war bereit, wieder den Mund aufzumachen in Thessalonich und wieder diese gefährliche Botschaft zu verkündigen. Paulus sagte im 1. Korintherbrief, ich weiß ganz genau, dass die Botschaft, die ich verkündige, bei meiner Zielgruppe nicht ankommt. Nach den heutigen modernen Lehren ist es ja töricht gewesen, was Paulus gemacht hat. Ja? Heute muss man ja als Prediger eine Zielgruppenanalyse machen und dann sagt man sich, ja, was kommt denn bei den Leuten an? Was gefällt ihnen denn? Dann lasst uns doch das mal so richtig betonen und herausarbeiten. Und Paulus sagt, schaut her, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten. 1. Korinther 2. Wir wissen ganz genau, für die Griechen ist das eine Torheit. Die wollen nichts wissen von einem Retter, der gestorben ist. Da lachen die drüber. Und für die Juden ist meine Botschaft ein Ärgernis. Ja? Sie wollen auch keinen gekreuzigten Messias haben. Ja? Ja, warum verkündigt sie Paulus denn dann diese Botschaft? Weil er weiß, für die Berufenen, für die, die Gottes Ruf trifft, ist diese Botschaft ewiges Leben. Sie bedeutet, dass sie aus dem Tod zum Leben kommen, dass sie aus der Sündenferne, Sündensklaverei, zur Befreiung, zum Frieden mit Gott kommen. Und deshalb hat er diese Botschaft immer und immer wieder verkündigt. Obwohl er genau wusste, die allermeisten werden sie ablehnen. Sie werden empört sein über das, was ich sage. Ja? Also Paulus war nicht ein gewiefter Taktiker, sondern er hat mit einfältigem Herzen diese Botschaft verkündigt. Und er war bereit, dafür zu leiden. Er war bereit, den Preis zu bezahlen. Sind wir heute bereit, den Preis zu bezahlen für das echte Evangelium? Das ist heute noch die Schmach Christi zu tragen. Das ist heute noch so, dass Christus verworfen wird von der Welt. Und wenn wir wirklich Christus Nachfolger sind in dem vollen Sinne, dann muss auch uns die Feindschaft und Verachtung der Welt treffen. Und wenn wir diesen Preis nicht bereit sind zu zahlen, ja, dann ist die Frage, wie weit geht unsere Christusnachfolge? Wo hört sie auf? Paulus war bereit, wieder zu leiden. Er hat Freudigkeit bekommen, Freimütigkeit, diese Botschaft zu verkündigen, obwohl auch da wieder viel Kampf dabei war. Ihr Lieben, und das ist auch etwas, das wird heute ein Stück oft gar nicht mehr so klar gesehen. Wirkliche biblische Wortverkündigung, Verkündigung des Wortes in der Kraft des Geistes ist ein geistlicher Kampf. Es bedeutet, dass Epheser 6 in Aktion tritt. Es bedeutet, der Feind Gottes wird eine solche Wortverkündigung nicht einfach hinnehmen ohne Widerstand und ohne Kampf. Sehen wir das heute noch so? Das ist ja auch die Frage für uns, die wir zuhören dürfen, der Wortverkündigung. Das ist die Frage für die Gemeinde, wie beten wir für unsere Prediger und Verkündiger? Beten wir auch in dem Bewusstsein, dass jede Wortverkündigung Kampf bedeutet? Geistlicher Kampf? Wo der Feind versucht, die Verkündiger durch Verleumdungen, durch irgendwelche üblen Gerüchte anzugreifen und kaltzustellen, wo er aber auch versucht, die Herzen der Zuhörer abzulenken, zu belasten, zu blockieren. Wir lesen in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dass der Teufel versucht, das verkündigte Wort wieder aus den Herzen der Menschen herauszustehlen. Ja? Und da gilt es zu beten, dass wir wissen, Verkündigung bedeutet Kampf. Heute sind viele Verkündiger nicht mehr bereit zu leiden, verspottet zu werden, unpopulär zu sein, um der unverkürzten Botschaft der Bibel willen. Das ist traurig, denn genau das macht uns Paulus vor. So muss ein Verkündiger kompromisslos bereit sein, sich einzusetzen für Gottes Wahrheit. Und da finden wir jetzt in den nächsten Versen eine Schilderung, wie Paulus verkündigt hat. Vers 3, denn unsere Verkündigung oder unsere Ermahnung, könnte man auch übersetzen, entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ja, wie gesagt, ich denke, Paulus schildert hier diese Verkündigung letztlich auch deshalb, damit die Thessalonicher das Echte vom Falschen unterscheiden lernen. Ihr Lieben, es hat in der Gemeinde Gottes schon immer das Echte und das Falsche nebeneinander gegeben. Früher habe ich immer gedacht, ach, wenigstens die apostolische Gemeinde, das war noch so eine richtig reine und heilige und vollkommene Gemeinde. Die Anfänge waren so. Aber nach Apostelgeschichte 4, wo wir noch lesen, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele und haben gebetet und die Gebetsstätte wurde erschüttert, dann kommt Apostelgeschichte 6. Und was lesen wir da? Es entstand aber ein Murren unter den Gläubigen. Ja? Das war schon das Versagen. Und wir lesen danach immer wieder Apostelgeschichte 15, diese große Auseinandersetzung mit diesen falschen Lehrern, die da im Namen der Apostel in Jerusalem ausgeschwärmt waren und den Heiden gesagt haben, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr nur an Jesus Christus glaubt. Ihr müsst auch noch das mosaische Gesetz halten. Ja? Spätestens ab da war klar, auch in der frühen Gemeinde war das Echte und das Falsche nebeneinander. Gott hat dafür gesorgt, dass durch die apostolischen Dienst das Echte in der Urgemeinde überwogen hat und gesiegt hat im Wesentlichen. Aber das andere war da und die Gläubigen mussten sich bewähren. Sie mussten sich auch entscheiden. Die Korinther waren mal an einem Punkt, wo sie den Dienst der falschen Apostel lieber angenommen hatten als den Dienst des echten Apostels Paulus. Das war, als der zweite Korintherbrief geschrieben werden musste. Ja, wo Paulus ihnen zeigt, guck mal her, das sind Betrüger und ihr habt sie angenommen und mich habt ihr verworfen. Aber er sagt es nicht böse, nicht in einem vorwurfsvollen Ton, ja, sondern aus Liebe. Ja. Also das heißt, Paulus will hier auch zeigen, wir haben eine andere Linie als gewisse Prediger, die nicht wirklich im Auftrag des Herrn Jesus predigen. Und nun, was wird hier gesagt? Es wird gesagt, unsere Verkündigung, unsere Ermahnung entspringt nicht dem Irrtum. Also ein Kennzeichen der falschen Verkündiger war, dass die Quelle ihrer Verkündigung nicht die lautere Wahrheit der Heiligen Schrift war. Obwohl sie alle, natürlich, wie auch heute alle Verführer, die Bibel im Munde führen. Wisst ihr, das macht die Sache ja so schwer, dass auch die Zeugen Jehovas, um mal ein extremes Beispiel zu nennen, Bibelworte und Bibelzitate am laufenden Band bringen. Die Charismatiker genauso. Sie tarnen ihre Verführung mit biblischen Zitaten. Und deswegen brauchen wir ein Stück biblische Gründung und biblische Unterscheidungsfähigkeit, damit wir einen lauteren Gebrauch der Bibel von einem unlauteren unterscheiden können. Und hier wird gesagt, die Quelle dieser falschen Lehre ist der Irrtum, ist die Verführung, die Täuschung, der Betrug. Die Quelle der Irreführung ist letztlich der Satan, ist letztlich der Widersacher Gottes, so wie die Quelle aller wirklichen Wahrheit Gott selbst ist. Ja? Und wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 6, dass unter den apostolischen Gemeinden schon und danach der Geist des Irrtums auch wirksam war unter der Zulassung Gottes. Das heißt, es gab Irreführung, es gab falsche Propheten und falsche Lehrer am Anfang, so wie es auch heute sie gibt in der Gemeinde. Und wir müssen lernen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen, das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Ja, die Verführer haben unlautere Absichten, das ist das Nächste. Unreine Absichten. Sie wollen Menschen hinter sich herziehen und über Menschen herrschen, Menschen für ihre Zwecke beeinflussen. Oft steckt auch Habgier, finanzielles Interesse hinter dem Auftreten der Verführer. Wir haben das sehr krass bei einigen charismatischen Leuten mitbekommen, die zum Teil dicke Autos fahren, Yachten haben, eigene Flugzeuge haben von den Spendengeldern der Gläubigen. Aber das gibt es auch bei anderen. Geldgier ist nach 1. Timotheus 6 eine der Kennzeichen für falsche Lehrer. Und es gibt aber auch einfach das, dass sie der Wahrheit widerstehen wollen und die Wahrheit verdrehen und vernebeln wollen. Und was auch ganz interessant ist, diese Verführer arbeiten mit listigem Betrug. Dieses griechische Wort heißt wörtlich, sie arbeiten mit Ködern, mit Lockmitteln, so wie ein Jäger, wenn er ein Wild fangen will, es durch einen Köder anlockt, damit er es dann abschießen oder erjagen kann. Und das ist ja ganz interessant. Rhetorische und psychologische Tricks, irgendwelche Gags, die Leute anlocken sollen, die mit der Botschaft gar nichts zu tun haben. Das ist leider heute eine der Hauptmethoden der modernen, zeitgeistorientierten Evangelisation geworden. Man will die Menschen mit dem Evangelium erreichen und dann holt man sich einen Fußballer oder einen Radsportler oder den Bürgermeister der Stadt oder einen Minister, den man irgendwie kriegen kann und spannt ihn vor den Karren, damit die Leute deswegen kommen. Man vertraut nicht mehr dem Heiligen Geist, dass er die Menschenherzen zieht, anstattdessen vertraut man auf menschliche Tricks und Methoden. Das ist eigentlich genau das, was hier gemeint ist. So, sagt Paulus, ist unsere Verkündigung nicht. Wir sind nicht solche, die Köder benutzen, die Tricks benutzen, um die Menschen anzulocken, sondern sie sind die apostolischen Verkündiger, sie sind lauter, sie sind aufrichtig, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Es beginnt damit, dass Paulus von sich bekennt, wir sind von Gott für tauglich befunden worden. Wisst ihr, heute wird es nicht mehr so klar geprüft. Ist jemand von Gott berufen und bewährt? Man fragt viel eher, ja, was hat jemand für interessante menschliche Gaben? Wie kann er die Leute irgendwie agitieren und besonders fesseln? Aber diese Frage der Bewährung über Jahre in treuem Dienst, in Anfechtungen, wird nicht mehr so deutlich gestellt. Aber Paulus wusste, ein wahrer Diener des Herrn steht vor Gott mit seinem Dienst. Er kann nicht den Menschen gefallen wollen, sonst ist er letztlich dazu verurteilt, ein falsches Evangelium zu bringen, eine verkürzte, verwässerte Botschaft. Denn das, was er wirklich bringen muss im Auftrag Gottes, das gefällt dem natürlichen Menschen zunächst einmal nicht. Das haben wir vorher gesehen. Wir sehen das Vorbild eines treuen Dieners in Apostelgeschichte 20, wo Paulus seinen Dienst auch schildert. Und das ist wichtig auch für uns, Vers 19 und 20 lesen wir dort, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Er hat nichts verschwiegen. Und dann lesen wir noch einmal ganz ernst 26 und 27 die Verse. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe euch nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ist die heilige Verantwortung jedes Verkündigers, dass er nicht nur die Dinge predigt, die den Menschen populär sind. Das ist heute das, was zum Beispiel ein Rick Warren und ein Bill Hybels den Leuten predigen, dass sie sagen, wenn ihr die Leute gewinnen wollt, wenn ihr auch viele, viele Leute in euren Gottesdiensten haben wollt, dann dürft ihr nur das Positive sagen. Dann müsst ihr den Leuten immer wieder erzählen, welche Vorteile es hat, Christ zu sein, dass man dadurch eine bessere Ehe führt und eine erfolgreichere Karriere im Beruf machen kann. Aber ihr dürft nichts Negatives predigen, ihr dürft nicht über Sünde predigen, über Buße. Das darf bei euch nicht zu finden sein. Sonst vergrault ihr die Leute. Ja, das ist die moderne Richtung. Aber Paulus zeigt hier ganz deutlich, wir dürfen nicht predigen, um den Menschen zu gefallen. Wir müssen gerade auch die unpopulären Wahrheiten, und das ist letztlich das Kreuz. Das Kreuz ist unpopulär, weil das Kreuz bedeutet den Tod für den sündigen, rebellischen, eigenen Ich-Leben für den alten Menschen. Und wer will sich schon gerne umbringen lassen? Ja? Versteht ihr? Deswegen, das Kreuz ist immer das Ärgernis. Und wenn wir das Kreuz beschönigen, Abstriche daran machen, es nicht klar verkündigen, dann haben wir zwar Erfolg bei den Menschen, aber wir sind letztlich zu Betrügern herabgesunken, die die Wahrheit Gottes vermarkten, die sie nicht lauter und aufrichtig verkündigen. Und das lesen wir in 2. Korinther 2, Vers 17, wo Paulus sagt, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen oder vermarkten, könnte man auch sagen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Ihr Lieben, das muss einen wahren Verkündiger kennzeichnen, dass er aufrichtig und lauter vor dem Angesicht eines heiligen Gottes verkündigt. Dass er nicht die Menschen sieht und denkt, wie wird jetzt der Herr so und so auf meine Predigt reagieren und der Satz, das kostet mich bestimmt 500 Euro Spendengelder bei der nächsten Abrechnung. Ja, sondern dass er predigt, was Gott möchte, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Herr Jesus hat zu seinen Zwölfen gesagt, als er eine unpopuläre Predigt gehalten hatte und viele sich von ihm abgewandt hatten, hat er gesagt, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Das ist die Gesinnung Jesu Christi. Er war bereit, alle zu verlieren. Aber er hat die Wahrheit Gottes kompromisslos gesagt. Und so sollten auch die Prediger sein, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Und Paulus war ein solcher kompromissloser Prediger, der für Gott verkündigt hat und nicht für die Menschen. Das sollte sein Kennzeichen echten Verkündigungsdienstes im Gegensatz zu der Fälschung. Gott prüft die Herzen, ihr Lieben. Gott prüft die Herzen, ob wir bereit sind, den Preis zu bezahlen für die Verkündigung der Wahrheit. Vers 5. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Eine weitere Gefahr, ihr Lieben, für jeden Verkündiger des Wortes. Ehre von Menschen. Von den Pharisäern sagt der Herr Jesus einmal, ihnen war die Ehre bei den Menschen wichtiger als die Ehre bei Gott. Deswegen, der Verkündiger darf niemals versuchen, den Menschen zu schmeicheln. Wie viele moderne Verkündiger tun das? Wie viele meinen, sie müssen ein paar Witze reißen, um die Leute aufzulockern und zu wärmen und dazu zu bringen, dass sie sich öffnen? Ja, das ist menschliche Methode Schmeichelei. Solche Methoden hat Paulus verabscheut. Er wollte nicht Menschen schmeicheln. Er wollte auch nicht selber Ehre bekommen. Ihr Lieben, da müssen wir auch aufpassen. Es gibt manchmal auch Gläubige, die hängen sich an bestimmte Prediger und heben sie ein Stück in den Himmel. Das ist verkehrt. Ja? Es ist ganz gewiss wahr, dass ein Prediger manchmal ein ermutigendes Wort dringend nötig hat, weil er oft angefochten ist. Aber jemanden zu verehren, jemanden in der falschen Weise hoch zu loben, das ist gefährlich. Es wird berichtet von Spurgeon, dass ihm einmal eine Frau gesagt hatte, Sie sind solch ein wunderbarer Prediger, so etwas habe ich noch nie gehört. Und dann hat er gesagt, das hat mir heute Morgen der Teufel auch schon gesagt. Ja? Also das bedeutet, aufgepasst. Ja? Wenn wir unseren Verkündigern und Brüdern einen guten Dienst tun wollen, dann lasst uns für sie beten. Lasst uns ernstlich für sie beten, dass sie wirklich in Gottesfurcht vor dem Herrn ihren Dienst tun und nicht vor Menschen. Ja? Das ist der wichtigste Dienst, den wir tun können. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ihnen eine falsche Ehre geben. Paulus hätte als Apostel des Christus würdevoll auftreten können. Er hätte sein Amt herausstellen können und sagen können, schaut her, ich bin ein besonders Beauftragter des Herrn. Und er hätte recht gehabt. Aber er hat darauf völlig verzichtet. Er war in Demut, in Liebe, in Selbstverleugnung unter diesen Thessalonichern. Er wollte ihnen deutlich machen, dass es letztlich darum geht, dass der Herr in unserer Mitte geehrt wird und nicht irgendwelche Menschen. Ja? Der Herr Jesus hat gesagt, einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Ja? Also auch kein Herr Pfarrer und kein, in Englisch gibt es dieses Reverend, hoch zu verehrender. Ja, das ist Menschenwerk. Ja? Die Bibel sagt, wir sind alle Brüder und der Herr allein soll alle Ehre haben. Nun lesen wir, wie Paulus sich gekümmert hat um diese jungen Gläubigen. Vers 7 folgende, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Schaut, das ist auch ein wichtiges Kennzeichen echten geistlichen Dienstes. Ja? Paulus sagt im 2. Korintherbrief mal, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir wollen Diener eurer Freude sein. Ja? Er hat sich als Diener verstanden. Und jeder Diener des Wortes ist im Grund nichts anderes als ein Knecht, der die Heiligen zurüsten soll, damit sie dem Herrn Jesus priesterlich dienen. Ja, er ist ein Zuarbeiter. Er ist nicht ein Herr über den Glauben. Er kann nicht über die Gewissen herrschen und sagen, so wie ich es mache, will, so müsst ihr es machen. Ja, das ist falsch. Ja, finden wir übrigens auch in 1. Petrus 5, wo es um die Ältesten geht. Nicht als solche, die herrschen, sondern Vorbilder der Herde sein. Ja, dadurch leiten, dass man vorlebt. Das ist das, was Paulus auch selber ausgelebt hat. Er war liebevoll. Er hat gewusst, es sind zarte Kinder, verwundbare kleine Kindlein in Christus und er hat sie schützen wollen, er hat sie nähren wollen. Er war wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Ja, auch das ist wichtig, dass wir das sehen. Wenn jemand sich neu bekehrt hat, dann braucht er einfach Fürsorge und Schutz. Er braucht erst einmal auch ein Stück eine Abschirmung vor vielleicht manchen Problemen und Dingen, die so im Christenleben und in der Gemeinde irgendwann mal kommen können. Er muss erst mal lernen, das Elementare zu verstehen und zu wachsen. Und so hat Paulus für diese jungen Gläubigen gesorgt. Wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Wisst ihr, biblische Verkündigung ist nicht Informationsvermittlung. Ja, das wird heute auch oft so ein bisschen in den Vordergrund geschoben. Wie kann ich eine Information effektiv kommunizieren, wie das Neudeutsch heißt? Ja, darum geht es gar nicht im Letzten. Sondern es geht darum, ein wirklicher Diener des Herrn muss sein Leben mit hineingeben in den Dienst. Er muss bereit sein, sein Leben zu opfern, hinzugeben für die Menschen, denen er dient. Und das nicht nur in diesem äußersten Sinn, wie es Paulus auch bereit war, dass er nämlich sein Leben ganz natürlicherweise verliert, sondern auch in dem Sinn, wie es der Herr Jesus für echte Nachfolge gesagt hat, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Ja? Hingabe an den Herrn Jesus und Hingabe an diese Menschen, denen man dient. Das ist ein Kennzeichen echten geistlichen Dienstes. So sollte es sein. Dass auch der Diener sein geistliches Leben, sein inneres Leben ein Stück mitteilt. Dass er ein offenes Buch ist. Nicht der Herr Pfarrer auf der Kanzel, von dem kein Mensch weiß, wie er empfindet und denkt, sondern der Bruder, der bereit ist, auch über seine Nöte, über seine Anfechtungen, auch über seine Fehler zu sprechen. Ein Verkündiger, der unnahbar ist und der den Eindruck erweckt, er sei perfekt und alle seine Schäfchen seien mindestens 4 Stufen unter ihm, das ist kein biblischer Diener des Herrn. Das geht so nicht. Ja? Paulus hat in Demut gedient, in Liebe, in Sanftmut. Vers 9. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ja, Paulus war bereit, eine doppelte Last auf sich zu nehmen, aus Liebe zu diesen jungen Gläubigen. Er war bereit, obwohl er berufen war, als ein vollzeitlicher Apostel dem Herrn zu dienen und auch das Recht gehabt hätte, Unterstützung zu bekommen von den Gläubigen, wie er auch in 1. Korinther 9 sagt. Er war bereit, auf das zu verzichten und selber mit seiner Hände Arbeit für den Unterhalt von sich selbst und seinen Mitarbeitern zu sorgen. Und deshalb hat er Tag und Nacht gearbeitet. Ja, er war also bereit, wirklich alles zu tun, damit auch diese jungen Gläubigen nicht auf den Gedanken kommen sollten. Das ist so ein schiefer Wanderprediger, der uns wieder ausnimmt und ausbeutet. Ich denke, das war mit ein Punkt, das Paulus gesehen hat. Da gab es viele solche Scharlatane und er wollte das Evangelium dadurch verherrlichen, dass er ein Beispiel gab für Selbstlosigkeit. Und er hat wahrscheinlich auch gemerkt, bei den Heiden gab es manche, die hatten eigentlich so ein Gefühl, ach, wenn man sich mit frommen Ausreden einen schönen Lenz machen kann und wenn man also mal ohne Arbeit durch Gelder von anderen durchs Leben kommt, ist es auch ganz gut. Wir sehen solche Tendenzen auch dann bei den Thessalonichern. Und er wollte ihnen auch ein Vorbild geben, indem er selber hart gearbeitet hat, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, damit er diesen jungen Gläubigen deutlich machte, schaut her, ihr sollt durch ehrliche, harte Arbeit euren Lebensunterhalt auch selber verdienen. Also er konnte sagen, ihr seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Das soll mal jemand von uns sagen. Ja, das ist ein starkes Wort. Aber Paulus hat es ernst gemeint. Paulus hat es ehrlich gemeint und er hat es auch so gelebt. Er war sich ganz bewusst, dass es die Ehre seines Herrn und auch das Ansehen des Evangeliums auf dem Spiel stand, wenn er in irgendeiner Weise seinem Fleisch Raum gegeben hätte, gesündigt hätte, nachlässig gelebt hätte, dann wäre damit der Herr und seine kostbare Botschaft verunehrt worden. Und das hat ihn angespannt, wirklich untadelig vor den Menschen zu leben. Und das ist auch eine Verpflichtung im Grund für jeden Diener des Herrn. Wir sind nicht vollkommen, ja? Ganz gewiss nicht. Wir haben alle unsere Fehler und sündigen und straucheln, aber wir sollten alles tun, um zur Ehre des Herrn untadelig und heilig und gerecht zu leben, sodass auch andere ein Vorbild an uns haben und wir die Botschaft, die uns anvertraut ist, nicht in irgendeiner Weise in den Schmutz ziehen. Paulus hat wie ein Vater, vorher haben wir ihn wie eine Mutter gesehen, wie ein Vater seine Kinder ermahnt. Er hat gesehen, sie waren jetzt durch Gottes Gnade berufen, Kinder Gottes zu sein. Und sie verstanden noch nicht so recht, was das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Aber er hat ihnen gesagt, schaut her, ihr seid aus Gnade gerettet. Er hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt Werke tun, damit ihr gerettet werdet. Das ist ja oft auch diese falsche Botschaft der falschen Heiligungslehrer, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr nicht solche und solche und solche fromme Werke tut. Ja? Das hat Paulus nicht gesagt. Aber er hat gesagt, ihr seid gerettet, eure Sünden sind euch vergeben. Nun aber, aus Gnade, aus Liebe, lebt heilig, lebt so, dass der Gott, der euch berufen hat, durch euer Leben geehrt wird. Ihr sollt angemessen leben, so leben, wie es Gottes würdig ist. Das ist der richtige biblische Ansporn zur Heiligung. Ja? Nicht, dass man eine Peitsche schwingt und Druck macht, sondern dass man sieht, schaut her, wie heilig, wie groß, wie herrlich ist euer Gott, der sich über euch erbarmt hat, der euch begnadigt hat, der euch den Sündenschmutz abgewaschen hat. Könnt ihr dann noch eigenmächtig in Sünde leben? Könnt ihr diesen Gott verunehren? Könnt ihr ein Leben führen, das die anderen Menschen dazu veranlasst, über diesen Gott zu lästern? Nein. Das war die Mahnung, die Paulus diesen jungen Gläubigen mitgegeben hat. Schaut, und das ist auch heute noch etwas ganz Wichtiges. Heute haben wir oft ein Christentum, wo es heißt, ach, komm zu Jesus und danach kannst du so weiterleben, wie du willst. Du kannst in die Disco gehen und Rock- und Popmusik hören, wie du willst. Du kannst Freundinnen haben und Freunde und alles geht, alles läuft. So wird es oft dargestellt. Jesus nimmt dich an, so wie du bist. Ihr Lieben, das ist nicht richtig. Der Herr Jesus nimmt jeden Sünder an, der Buße tut. So wie er ist. Er muss nicht irgendwelche Werke tun, um gerechter zu werden, bevor er sich bekehren kann. Aber wer nicht Buße tut für seine Sünden, der ist auch vor Gott nicht gerettet und nicht angenommen, ihr Lieben. Ja? Das wird heute nämlich unterschlagen, ja? Dass er den Bußfertigen annimmt. Der Vater in dem Gleichnis hat nicht den Sohn umarmt, der noch stolz mit seinem Geld weggegangen ist, sondern den Sohn, der gesagt hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ja, versteht ihr? Das ist die biblische Botschaft. Ja, also, er hat auf der anderen Seite gezeigt, wenn ihr jetzt gerettet seid aus Gnade, dann sollt ihr euren Gott verherrlichen. Ihr sollt angemessen leben eines heiligen Gottes. Und die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, das sind Dinge, die in der modernen Verkündigung leider nicht mehr groß verkündigt werden. Aber wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der ein verzehrendes Feuer ist, sagt der Hebräerbrief. Ja? Und das hat Paulus auch diesen jungen Gläubigen deutlich gemacht. Er hat sie ermahnt, das will man heute auch nicht mehr hören. Er hat sie aber auch ermutigt. Ja? Wir brauchen beides. Wir brauchen die Ermahnung und wir brauchen auch die Ermutigung. Und er hat es ihnen ernstlich bezeugt. Selbst auch habe ich mir Gedanken gemacht, was heißt es, er hat ihnen bezeugt. Schaut, und das ist eine ganz ernste Sache. Als Diener des Wortes sind wir auch Zeugen des lebendigen Gottes. Das heißt, wir haben die Aufgabe, den Menschen ernsthaft vor Augen zu stellen, das ist Gottes Botschaft, Gottes Wille für euch. Und jetzt habt ihr es gehört und jetzt seid ihr vor Gott verantwortlich, wie ihr mit dieser Wahrheit umgeht. Ja? Das heißt, dieses wir bezeugen euch ernstlich. Ja? Ich habe es euch gesagt, ihr könnt euch jetzt nicht mehr rausreden, ihr habt es nicht gewusst. Jetzt sollt ihr das, was Gottes Wort sagt, auch von Herzen in eurem Leben umsetzen. Dafür seid ihr jetzt verantwortlich. Und es wird mal einen Tag der Rechenschaft geben. Da wird euch Gott fragen, was hast du mit diesem Wort getan, das du heute gehört hast. In diesem Sinn ist jede biblische Wortverkündigung ein feierliches Bezeugen der Wahrheit Gottes vor Menschen, die verantwortlich sind. Wir dürfen uns ruhig mal fragen, was haben wir schon alles für Predigten gehört? Ja? Wie viele Verkündigungen und wie viele Botschaften haben wir einfach weggesteckt, gleichgültig und gar nicht mehr drüber nachgedacht? Ja? Aber diese ganzen Worte werden einmal uns in Erinnerung gerufen werden. Das, was uns bezeugt wurde, dafür sind wir auch verantwortlich, darauf zu antworten und danach zu tun. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Gott ist barmherzig und gnädig. aber wir können nicht so tun, als seien wir nicht verantwortlich. Ja, also so liegt etwas Ernstes auch in dem Dienst des Wortes Gottes. Nun möchte ich noch etwas näher auf den Vers 13 eingehen. Da lesen wir ja, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir hier sehen. Paulus zeigt hier, er hat gemerkt, dass die Thessalonicher echte Gläubige waren an ihrer Haltung zur Verkündigung des Wortes Gottes. Er zeigt hier, jemand, der wirklich wiedergeboren ist, der wird daran erkannt, dass er das Wort der Apostel, das Wort der Bibel nicht als Menschenwort ansieht, sondern als das Wort des lebendigen Gottes. Das bedeutet echter Glaube. Schaut, eigentlich ist es früher selbstverständlich gewesen. Ja? Aber wir haben heute auch in evangelikalen Kreisen die Situation, dass diese Sache nicht mehr selbstverständlich ist. Dass es Christen gibt, die sich evangelikal und bibeltreu nennen und die sagen, ja, die Bibel ist sowohl Menschenwort als auch Gottes Wort. Das mal in so einem Prospekt gelesen, die Bibel ist 100% Gottes Wort und sie ist 100% Menschenwort. Hört sich fromm an. Ja? Aber es stimmt nicht. Paulus sagt, nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Was heißt es? 0% Menschenwort. 100% Gottes Wort. Genau darum geht es heute. Dass viele heute sagen, ja, die Bibel ist schon im Großen und Ganzen Gottes Wort. Sie enthält Gottes Wort, aber sie enthält auch menschliche Irrtümer. Ich will das nur sagen, damit untergräbt man das Fundament des biblischen Glaubens. Das stimmt einfach nicht. Ja? Es gibt manche Dinge, die können wir schwer erklären mit unserem menschlichen Verstand. Aber die Bibel ist vollkommen jedes Wort Gottes Wort. Und es ist eine verhängnisvolle Entwicklung, dass der Mensch in seinem intellektuellen Hochmut meint, er könne sich zum Richter über Gottes Wort aufwerfen und könne entscheiden, was da Menschenwort sei und was da Gottes Wort sei. Und letztlich verlässt er damit die Basis des biblischen Glaubens. Ja? Die Grundlage des biblischen Glaubens, eine der Kerngrundlagen jeder biblischen Lehre ist die Irrtumslosigkeit und ganze Inspiration, göttliche Eingebung der Heiligen Schrift. Wenn man das aufgibt, dann gibt man im Grunde das Fundament des christlichen Glaubens auf. Ja? Da wird gesagt, ja, die Bibel ist der papierende Papst für euch. Ja, ihr, das ist ja heute modern, dass man sagt, ja, die Bibeltreuen, die sind bibeltreu und die anderen sind Jesustreu. Ja? Das ist ja die ganz neue Erfindung. Ja, die Bibel sagt ganz klar, der Herr sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der Herr sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Ja, aber hier wird es jetzt getrennt. Ja, die bösen Fundamentalisten, die glauben an die Bibel und wir glauben an Jesus. Ja, an welchen Jesus glaubt ihr denn, wenn nicht an den Herrn Jesus der Bibel? Ja? Also da müssen wir Acht haben. Hier ist leider in der heutigen Zeit eine ganz verhängnisvolle Fehlentwicklung, dass immer mehr Menschen auch in früher bibeltreuen Kreisen eben die Irrtumslosigkeit und Autorität der Heiligen Schrift in Frage stellen. Und das ist ein Weg, der letztlich verderblich ist und der wegführt vom biblischen Glauben. Hier sehen wir diese ganz einfältigen Gläubigen, die keine Theologie studiert haben. Ja? Die haben ganz einfach gesagt, das, was die Apostel hier sagen, das ist Gottes Wort. Das ist nicht Menschenwort. Und so einfältig, ihr Lieben, dürfen wir auch heute noch sagen, die Bibel ist 100% Gottes Wort. Und wir dürfen jede theologische Spekulation und Theorie abweisen, die da sagt, sie ist irrtümlich, sie ist Menschenwort. Das ist letztlich die Linie des Glaubensabfalls. Und der wollen wir nicht folgen. Ja? Und wir brauchen da keine Sorge haben. Letztlich ist es, wird es herauskommen, dass da auch der Wunsch nach intellektueller Anerkennung, nach Anerkennung von der Welt dahinter steht, dass manche diese Lehre von der Irrtumslosigkeit der Schrift aufgeben. Aber sie werden zu Schanden werden, wenn der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Denn der Herr Jesus selber hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und diesem Herrn glaube ich mehr als irgendwelchen gelehrten Theologen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Vers 14. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Ja, die verfolgten Thessalonicher waren nicht alleine mit ihrem Leiden. Es gab auch in Judäa Gemeinden, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Und diese Gemeinden erlitten auch Verfolgungswellen, sowohl durch den Herodes als auch durch die Juden. Und hier wird besonders auf die Rolle der Juden eingegangen. Und es werden recht harte Worte über dieses einstige, auserwählte Bundesvolk Gottes gesagt. Es ist schön, dass wir aus Römer 9 wissen, dass Paulus das nicht aus einem richtenden, harten Herzen gesagt hat, sondern er, der selber Jude war, hat sein Volk geliebt, so sehr, dass er sogar gesagt hat, ich würde am liebsten verflucht sein und abgetrennt sein von Christus, wenn sie nur gerettet werden können. Aber eben dieser Paulus muss aus der Sicht Gottes deutlich machen, dass dieses Bundesvolk der Juden versagt hat und sich schrecklich vergangen hat an Gott, indem es nicht nur selber das Evangelium, die Rettungsbotschaft verworfen hat und den Herrn Jesus verworfen hat, sondern auch noch, dass sie die Heiden daran hindern wollten, diese Rettungsbotschaft anzunehmen. Diese Eifersucht hat sozusagen das Maß ihrer Sünden vollgemacht und deshalb kommt das Gericht über sie. Ich denke, dass hier gemeint ist, auch dieses Gericht, das etwas einige Jahre später gekommen war, nämlich die Vertreibung aus dem Land Israel, die Zerstreuung des ganzen jüdischen Volkes überall in alle Völker, die Zerstörung des Tempels und damit des offiziellen Judentums. Es ist ganz klar aus dem Römerbrief, dass Gott sein altes Bundesvolk nicht endgültig verworfen hat. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das festhalten. Die Gemeinde ersetzt nicht Israel, sondern Israel ist als Bundesvolk für eine Zeit beiseite gesetzt worden, weil es den Messias verworfen hat. Es wird aber am Ende der Zeit wieder angenommen werden. Und es wird wieder auch als das Volk Gottes eingesetzt werden, das heißt der geläuterte Überrest des Volkes Israel, der sich bekehrt zum Herrn am Ende der Zeiten. Also das ist nicht endgültig, wie es manche Theologen meinen, dass Israel für immer verworfen sei. Das widerspricht der Heiligen Schrift. Israel wird wieder angenommen werden, aber für die Zeit der Gnade, wo das Evangelium verkündigt wird, ist Israel beiseite gesetzt und es steht unter dem Zorn Gottes. Immer noch. Ja? Manche Freunde Israels, Christliche, übersehen das etwas, aber das Volk Israel ist immer noch gottlos und antichristlich in seiner großen Mehrheit, gerade auch die orthodoxen Juden, ja. Und sie brauchen noch manche Läuterung und manche Not, durch die sie zu gehen haben, bevor sich ein Überrest bekehrt. Und dann wird das Heil Gottes von den Heiden zu den Juden wieder übergegangen sein. Also diese Dinge sind einfach aus der damaligen Situation zu verstehen. Gott nimmt es ernst, wenn es Menschen gibt, die das Evangelium letztlich bekämpfen und ihm widerstehen und Menschen daran hindern wollen, das Evangelium zu hören. Ja? Weil Gott möchte, dass die Menschen errettet werden, weil er gnädig und barmherzig ist. Wir lesen weiter ab Vers 17. Wir aber Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Paulus wollte sie unbedingt gerne wieder sehen. Das hätte ihn den Kopf kosten können, ja? Er kam in eine Stadt, wo er schwer verfolgt worden war. Aber er war trotzdem bereit. Er hat gesehen, diese jungen Gläubigen brauchen noch Belehrung. Er wollte kommen und wir lesen, dass Satan hat uns gehindert. Das ist ganz interessant. Gott lässt es zu, dass der Feind manchmal unseren Dienst für den Herrn hindern kann. Nicht, dass er ihn endgültig verhindern könnte. Das geht nicht. Aber Gott lässt es zu. Wir können uns fragen, warum. Ich denke, in manchen Situationen ist es einfach, dass wir erinnert werden, dass unser Dienst Kampf ist. Dass wir Gebet brauchen. Dass wir nicht einfach wie selbstverständlich vorangehen können. Und ich denke, Gott hat manchmal auch seine besonderen Absichten mit einem solchen Widerstand. Letztlich war das der Segen dieser Verhinderung, dass Paulus geleitet wurde, einen Brief zu schreiben, einen Brief, der der ganzen Gemeinde Gottes in den nachfolgenden Generationen zum Segen geworden ist. Ja? Wenn er mündlich dort gewesen wäre, hätte er den Brief nicht geschrieben, menschlich gesprochen. Also Gott hat seine Zwecke und der Satan kann letztlich die Gemeinde nicht zerstören. Ja? Der Herr Jesus hat gesagt, die Pforten des Totenreichs werden die Gemeinde nicht überwinden. Er selbst ist der Herr, der die Gemeinde, seine Gemeinde baut. Ja, wir sehen hier, Paulus schaut auf die Wiederkunft des Herrn. Paulus schaut auf den Moment in Vers 19, wo einmal alle Gläubigen verherrlicht mit dem Herrn Jesus zusammen sein werden in einer glückseligen Gemeinschaft. Heute ist es noch nicht so. Heute sehen wir vieles noch nicht. Aber er weiß, dann werden die Gläubigen, die er zum Herrn führen durfte, für ihn die Krone seines Ruhms sein. Er freut sich auf den künftigen Lohn. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir sehen dürfen, dass wir doch ermutigt werden, Menschen zu dem Herrn Jesus zu führen. Es ist so ein wichtiger und so ein kostbarer Dienst. Und es ist schön, wenn wir einmal sagen dürfen, wir haben Menschen zum Herrn führen dürfen und einmal wird es offenbar werden und werden Freude haben, wenn diese Menschen mit uns zusammen in verherrlichtem Zustand gemeinsam mit dem Herrn Jesus offenbar werden bei seiner Wiederkunft. Dann wird auch der Lohn für unsere Opfer, für unser treues Zeugnis offenbar werden. So hat es Paulus gesehen. Wir kommen zum dritten Kapitel. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Ja, Paulus hätte den Timotheus sicher gut brauchen können, aber ihm war wichtiger, dass die Thessalonicher getröstet werden, und er hat ihn von sich weggeschickt, er hat ihnen den Auftrag gegeben, sie zu stärken. Es ist schön, wie achtungsvoll und liebevoll Paulus über den Timotheus spricht. Es ist auch interessant, er sagt nicht mein Mitarbeiter und Gottes Diener, sondern er sieht zuallererst mal, Timotheus ist Gottes Diener. Ich kann nicht über ihn verfügen. Gott verfügt über ihn. Ja? Aber im Moment ist er mein Mitarbeiter und darüber freue ich mich. Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung, die wir hier finden. Er sollte sich stärken und trösten, damit niemand wankend werde. Und schaut, es ist auch etwas Wichtiges. Paulus hat diesen jungen Gläubigen von vornherein gesagt, ihr werdet Bedrängnisse haben. Heute sagt man manchen Leuten, um sie zum Christentum, zur Bekehrung zu überreden, wenn du zu Jesus kommst, dann wird alles schön und wunderbar und du hast ein tolles Leben. Ja, das ist einfach nicht die Wahrheit. Ja, der Herr Jesus hat ganz anders gedacht. Er hat gesagt, bitte überschlagt doch die Kosten, bevor ihr anfangt, den Turm zu bauen. Ja, er hat herausgefordert, die Kosten, den Preis des Glaubens und der Nachfolge zu berechnen und sich dann zu entscheiden. Und Paulus hat diesen jungen Gläubigen gesagt, ihr werdet Bedrängnisse haben. Das ist nichts Besonderes. Das ist auch nicht, dass Gott zornig wäre über euch, sondern ihr müsst Bedrängnisse haben. Ja? Es ist einfach notwendig, dass der Glaube geprüft wird, ihr Lieben. Ja? Gott will nicht einen Glauben, der so schwach ist, dass er bei dem geringsten Windhauch umfällt. Ja, sondern Gott will einen Glauben, der standfest ist, und dieser Glaube wird dadurch erreicht, dass er geprüft wird, Belastungsproben ausgesetzt wird. Das gehört zum Glaubensleben dazu. Ja, Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Manchmal seufzen wir, wenn wir in Bedrängnissen sind, in Schwierigkeiten. Wir denken, Herr, warum liebst du mich nicht mehr? Hast du mich vergessen? Und in Wirklichkeit müssten wir sagen, es ist notwendig, dass ich Bedrängnisse erleide. Der Vater hat es so verordnet, weil er mich stärken will, mich reinigen will, mich erbauen will. Deshalb durchleide ich die Bedrängnisse. Und Gott hat es mir ja vorher gesagt. Ja? Und auch wir sollten den Menschen klar sagen, es ist normal, dass du Bedrängnisse hast. Es ist nichts Besonderes. Ja? Es ist normal. Es gehört dazu zum Glaubensleben. Vers 5, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachrichten gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Ja, Paulus hatte auch Sorge, dass vielleicht ein paar Thessalonicher sagen würden, ja, der Paulus, der hat uns doch das alles eingebrockt. Ja, wenn der nicht gekommen wäre, dann wären wir jetzt noch angesehene Bürger und würden unser Geld gut verdienen und hätten keine Verfolgung und keine Not, ja. Den Paulus wollen wir nicht mehr sehen. Menschlich wäre es verständlich gewesen. Aber es wäre ein Verrat am Glauben gewesen. Aber er war ganz froh zu wissen, die Thessalonicher haben ihn geliebt. Sie haben die Sache geistlich gesehen, nicht menschlich und fleischlich. Sie haben gesehen, das ist der Bruder, dem wir unser ewiges Leben zu verdanken haben. Nicht, das ist der Mann, dem wir unsere Leiden zu verdanken haben. Wisst ihr, es ist immer die Frage, wie schauen wir auf die Dinge? Wie sehen wir sie an? Sehen wir sie aus der göttlichen Perspektive oder sehen wir sie aus der menschlichen Perspektive? Der Herr Jesus musste den Petrus einmal tadeln und sagen, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wie denken wir über unsere Bedrängnisse, über unsere Schwierigkeiten, über unsere Situation? Denken wir göttlich? Denken wir an den Vater, der den Weinstock beschneiden muss? Oder denken wir menschlich? Wie kann Gott es zulassen? Warum lässt Gott mich in solche Probleme kommen? Ja? Paulus ermutigt uns, dass wir göttlich denken, dass wir die Dinge aus der göttlichen Sicht sehen. Und er war froh, dass die Thessalonicher es so gesehen haben und es war für ihn eine große Ermutigung. Und er sagt dann, denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Schaut, hier sehen wir wirkliche Liebe, wirkliche Besorgnis, Selbstlosigkeit. Ja? Ein Gebetsleben, wir haben schon gestern drüber geredet, das uns beschämen muss, das uns aber auch ein Ansporn sein sollte. Ja? Er hat Tag und Nacht gebetet, er hat gefleht sogar. Er wollte unbedingt die Thessalonicher noch einmal sehen und ihnen dienen zur Auferbauung. Aber letztlich weiß er, dass alle diese Dinge bei Gott stehen. Und deswegen klingt dieser Abschnitt auch aus mit einem Segensgebet, mit einem Gebet, so wie wir immer wieder finden, dass dieser geisterfüllte Mann Gottes mitten in seinen Lehrausführungen in ein Gebet übergeht. Ja, das finden wir im Römerbrief, im Epheserbrief, immer wieder. Wir sehen, dass Paulus ein solcher Mann des Gebets war, dass er sogar in seinen Briefen immer wieder ganz unwillkürlich Gebete einfließen ließ. Wie lautet dieses Gebet für die Thessalonicher? Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Paulus betet um das Wachstum, dass die Gläubigen wachsen sollen. Er betet nicht, dass sie keine Leiden haben sollen, sondern er betet um Wachstum. Wachstum geschieht durch Leiden, nicht ohne Leiden. Und er betet, dass sie wachsen in der Liebe. in der Agape-Liebe, in der selbstlosen Liebe, die sie zum Herrn haben sollten, zueinander und zu allen Menschen. Das ist Paulus wichtig, dass die Herzen der Gläubigen gestärkt werden und dass sie aber auch untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus, immer wieder kehren seine Gedanken zu diesem Ereignis zurück. Es wird die Entrückung kommen. Wir werden einmal alle in der Herrlichkeit sein. Unser menschlicher, sündiger Leib wird verwandelt werden. Wir werden da morgen noch drauf kommen. Ja? Wir werden los sein, auch von all den Leiden und Bedrängnissen dieses irdischen Lebens. Wir werden verherrlicht den Herrn sehen in seiner Herrlichkeit. Und da sollten wir untadelig erfunden werden. Unser Herz sollte in einem bereinigten und klaren Zustand sein mit dem Herrn Jesus, wenn wir entrückt werden. Das ist der Wunsch des Paulus. Und ich habe das gestern schon gesagt, der Wiederkunft des Herrn, dass er jederzeit kommen kann, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Das sollte uns ein Ansporn sein, dass wir in der Heiligung leben, dass wir auch in einem bereinigten Verhältnis leben, untereinander und mit dem Herrn. Ja? Wenn wir wissen, der Herr könnte auch heute Nacht noch kommen, was müssten wir bereinigen? Kann man sich ja mal fragen. Mit anderen Menschen? Ja? Der Herr Jesus sagt, wenn du vor den Altar kommst und dein Opfer darbringen willst und du wirst dir bewusst, dass jemand etwas gegen dich hat, geh zuerst hin zu ihm und versöhne dich mit ihm. Dann bring dein Opfer da. Ja? Was ist unbereinigt mit dem Herrn? Auch das, ein Christ kann leider Tage, Wochen, Monate vielleicht Sünden, unklare Dinge mit sich herumschleppen. Er hat sein Verhältnis zu dem Herrn Jesus nicht bereinigt. Ja? Das sollte nicht so sein, sondern wir sollten von Tag zu Tag so leben, dass wir in einem bereinigten Verhältnis mit dem Herrn Jesus und auch mit unseren Mitmenschen leben. Und letztlich auch die Frage, wissen wir, dass wir dabei sein werden, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde entrückt. Haben wir diese Gewissheit, wir sind Kinder Gottes, wir sind Begnadigte und Geliebte, wir sind geheiligt, wir gehören dem Herrn Jesus für Zeit und Ewigkeit. Wenn jemand hier unter uns sein sollte, der diese Gewissheit nicht hat, der vielleicht sogar das innere Zeugnis hat, nein, ich gehöre nicht dazu, ich stehe noch vor der Tür draußen, dann geht an ihn auch die Einladung. Mach klare Sache und bereinige dein Verhältnis mit Gott. Tu Buße, sagt die Bibel, kehr von Herzen um und glaube an den Herrn Jesus Christus, dass all deine Schuld vergeben wird, dass dir ein neues Leben geschenkt wird. Und dann dürfen wir auch voller Zuversicht auf diese Stunde warten und auf diese Stunde schauen, wo der Herr Jesus in Herrlichkeit kommen wird, um alle seine Heiligen, alle die Gläubigen zu sich zu führen und mit sich zu nehmen in die himmlische Herrlichkeit. Dann ist unser Lauf vollendet, dann sind auch unsere Leiden vollendet und dann haben wir die Erfüllung unserer Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit durch unseren Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns alle in diesem Glauben stärken und uns segnen auf dem Weg in seiner Nachfolge. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du uns in deinem Wort immer wieder ermunterst und ermahnst, dass wir doch wirklich in der Gemeinschaft mit dir leben, dir nachfolgen, dass wir auf deine Wiederkunft warten, auf diesen Moment, wo unser Leben nicht mehr länger hier auf dieser Erde in Niedrigkeit, in Anfechtung und Not sein wird, sondern wo wir als deine Brautgemeinde vollkommen und heilig und tadellos vor dir sein dürfen, mit dir vereint sein dürfen, dich sehen dürfen, wie du bist. Wir danken dir für diese lebendige Hoffnung. Wir danken dir für dein Wort, das zu uns redet, das unsere eigenen Mängel und unser eigenes Versagen ans Licht bringt. Ach, nicht, weil du uns verzagt machen willst und niederdrücken willst, sondern weil du uns reinigen möchtest, weil du uns ermutigen möchtest, mit dir vorwärts zu gehen. Herr, gib uns die Gnade und die Kraft, wirklich diesen Weg der Kreuzesnachfolge, der Selbstverleugnung, freudig zu gehen. Auch die Dinge in unserem Leben von der göttlichen Sicht her zu sehen und nicht von der menschlichen Sicht. Stärke unseren Glauben, Herr, dass auch wir untadelig erfunden werden bei deiner Wiederkunft vor Gott in Heiligkeit. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort, Segne es in unseren Herzen, lass es weiterwirken. Wir wollen dir, unserem Herrn und Erlöser, Lob und Anbetung und alle Ehre geben. Amen.